Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Volker, eine kurze Frage. Es ist wieder Schnee gefallen in Deutschland, Katastrophenzustand. Wie viele Tage oder Wochen claimst du abgeschnitten von der Umwelt über die Runden?
Ja, das ist eine gute Frage, Armin. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich bin jetzt kein Prepper-Typ, aber ich habe 12 Kisten Selder bei mir im Keller und auch ein bisschen Rotwein natürlich, um entsprechende Situation gut überstehen zu können. Ich gehe davon aus, dass ich 14 Tage bis 3 Wochen bei mir zu Hause abgeschnitten von der Umwelt überleben könnte.
Wunderbar. Und das ist jetzt gar nicht mal der Hinweis auf das augenblickliche Wetter hier Mitte Januar in ganz Deutschland, sondern auf das Thema, über das wir sprechen wollen. Volker Petersen, herzlich willkommen. Du bist Krisenmanager und genau darum geht es. Krisen, aber eher im unternehmerischen Sinne. Bevor wir einsteigen, Volker, gerne 2 Sätze zu dir, beruflich, privat, was auch du immer zu dir sagen möchtest.
Ja, Armin, herzlichen Dank nochmal für die Einladung und für die Gelegenheit, dass ich hier so ein paar Worte mal über meine Profession berichten darf. Also ich bin 58 Jahre alt, komme aus der Region Lüneburg. Nach Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert, hier auch in Lüneburg an der Leuphana Universität. Und habe das Glück gehabt, dass ich nach dem Studium gleich in verantwortliche Führungspositionen in unterschiedlichen Unternehmen kommen durfte. Ich war in größeren Handwerksunternehmen, Industrieunternehmen, Handelsunternehmen. Ich war Geschäftsführer, CEO, wie man das neudeutsch sagt. Ich habe auch Finanzleitung gemacht, CFO, kennt also auch Mittelstand und Konzern. Und vor 6 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem Herzensthema betriebliches Krisenmanagement.
Und das war Auslöser für unseren heutigen Podcast, denn einer meiner Kunden hatte vor einigen Monaten einen Brand in der Produktion eines Standortes und ich habe dann vom Kunden im Nachhinein gehört, man habe sich jetzt eben deiner Expertise bedient nach dem Motto, wir wollen künftig auf Krisen, egal welcher Art, besser vorbereitet sein oder besser reagieren können. Also was Unternehmen immer passieren kann. Wir denken an Lockdown, an Ukraine-Krieg, die Havarie im Suezkanal, Stromausfall in Berlin ist, glaube ich, das aktuellste Beispiel. Wir merken, dass Systeme auch labil sind. Und deswegen ist das Thema Krisenmanagement aus deiner Sicht für Unternehmen so relevant?
Ja, also in all meinen beruflichen Funktionen war ich immer auch verantwortlich für die Sicherheit der mir anvertrauten Mitarbeiter und auch für die Liegenschaften. Und trotz Vorkehrungen, trotz bester Vorkehrungen und sorgfältiger Vorkehrungen gab es immer mal wieder sogenannte, ich nenne das immer unvorhersehbare Ereignisse. Und die musste ich immer mit meinen Management-Teams immer lösen. Und das hat mich immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Und Feuer, massive Stürme, Stromausfall, dann auch mal so interne Dinge wie ein Verstoß gegen Compliance-Regeln oder die IT ist auch mal ausgefallen, ein Bombenfund, Produktrückrufe, plötzlicher Personalausfall und vieles mehr. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich habe wirklich in meinem Berufsleben solche Situationen auch sehr oft wirklich auch selber erlebt. Und ich bin in meinem Ehrenamt nebenbei noch in der Freiwilligen Feuerwehr im Katastrophenschutz unterwegs, seit über 40 Jahren, und habe dort Großschadenlagen mitmanagen dürfen oder müssen, je nachdem, wie man das sagen möchte. Mein erster Aufschlag war 1998 beim ICE-Unglück in Eschede. Dann kamen die großen Elbe-Hochwasser 2002 und 2013. Ich habe mehrere Großfeuer von Industrieunternehmen mitgemacht, massive Stürme, Orkane, Starkregenereignisse, große Waldbrände hier bei uns in Niedersachsen. Und ich bin über die Feuerwehr gut ausgebildet, was so ein Umgang mit solchen großen Schadenereignissen, wie man sowas abarbeitet, wie man sowas zielorientiert bewältigt und wie man solche schwierigen Situationen erfolgreich meistert. Denn, was gefragt, Relevanz so für ein Unternehmen, eine Krise für ein Unternehmen, das muss man abgrenzen noch vom Notfall, denn eine Krise ist immer dann, wenn der Unternehmensfortbestand gefährdet ist. Dann das andere ist ein Unfall oder ein Notfall, das ist auch nicht schön, das ist auch verhängnisvoll für diejenigen, die beteiligt sind. Aber nicht jeder Notfall ist gleich eine Krise. Aber wenn eine Krise eintritt, und man sagt auch immer, eine Krise kann immer dann entstehen, wenn ein Risiko eintritt und das Unternehmen ist nicht darauf vorbereitet.
Ja, jetzt kann man sich das vorstellen bei einem Brand in der Produktion. Das hatte ich ja eben so als Einstiegsbeispiel genannt. Zum Glück ist nicht das gesamte Unternehmen betroffen gewesen, sondern nur ein Standort und auch nur ein Teil der Produktion. Das ist ja nicht vergleichbar jetzt mit einer Katastrophe wie einer Hochwasserflut, wo es ja um Tausende von Menschen und unendlich viele Liegenschaften geht, sondern es ist ein Standort von verschiedenen. Jetzt könnte man es ja auch schönreden und sagen, ja gut, dann müssen jetzt alle mal ein paar Überstunden machen. Dann muss man mal so eine Schippe drauflegen und irgendwie haben wir es doch immer hinbekommen.
Ja, das ist auch immer ein Argument von vielen Geschäftsführern, mit denen ich mich da über, ach, wissen Sie, Herr Petersen, ich bin seit 20 Jahren in dem Business und immer wenn irgendwas passiert ist, haben wir das immer irgendwie gelöst. Aber darum geht es ja gar nicht. Also niemand unterstellt dem Unternehmer oder dem Geschäftsführer, dass er nicht in der Lage ist, mit seinen Mitarbeitern so eine Situation zu lösen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man sie strukturiert abarbeitet, dass man sie professionell abarbeitet, dass man Schaden vom Unternehmen abwendet. Denn einem Geschäftsführer sind die Werte anvertraut und noch viel wichtiger, die Gesundheit der Mitarbeiter. Paragraph 618 BGB, ne, die Fürsorgepflicht des Unternehmers für seine Mitarbeiter.
Bitte? Ja, ich habe schon wieder die nächsten drei Fragen auf den Lippen, aber Entschuldigung.
Ja, also du hast das angesprochen, dass deine Erfahrung mit dem Unternehmen, was da jetzt so einen Brand hatte. Ich war im letzten Herbst, war ich dort vor Ort, habe dort ein Krisenmanagementsystem etabliert. Das geht immer so ich habe da so für mich so eine Vorgehensweise erarbeitet, so vier Module. Das erste Modul ist immer erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Das zweite ist dann, da geht es dann schon in die Schulung des Krisenstandes. Das ist schon das erste wichtige Stichwort in dem ganzen Kontext. Das heißt, man ist also genötigt als Unternehmen, eine Art Taskforce aufzustellen, einen Krisenstab, so heißt es genau, einen betrieblichen Krisenstab und einen betrieblichen Einsatzstab, der eben genau in der Lage ist, ein solches unvorhersehbare Ereignis dann auch zielorientiert zu lösen und die Krise oder den Notfall zu lösen, damit es nicht zu einer großen Krise kommt. Prävention. Dieser Krisenstab muss geschult werden und danach schließt sich an eine Szenarioübung mit einem Szenario, was sich der Unternehmer selber aussucht. Und wir hatten bei dem Unternehmen, was du angesprochen hast, hatten wir ein Brand. Da hatten die sich ausgedacht, die hätten gerne ein Feuer. Dann bin ich natürlich mit meiner Feuerwehrexpertise dorthin gefahren und habe dort eine entsprechende Schadenlage konstruiert mit entsprechenden Bildern. Und dann haben wir dieses Szenario abgearbeitet. Und im Anschluss, das vierte Modul ist dann immer nochmal so ein Leitfaden, so ein paar Informationen nochmal zu Papier zu bringen, damit die Kollegen in dem Unternehmen dann, auch wenn nach längerer Zeit mal wieder nichts passiert ist, dann muss man auch fair bleiben, das passiert ja nicht jede Woche, man vergisst ja auch vieles wieder, dass man dann immer schnell nochmal was zur Hand hat, so eine Handreichung, damit man sich schnell wieder einfinden kann. Und das hatten die, dieses Großfeuer, und das haben die, so wurde mir berichtet, dann im Nachgang sehr strukturiert und sehr sauber abgearbeitet. Und die haben alle gleich von vornherein gesagt, wir wussten alle, was wir machen sollten. Das war super, also das ging, ich hätte fast gesagt, wie geschnitten Brot.
Also es geht dann wirklich um Abläufe, wer muss an welcher Tür stehen, was sind die Reihenfolgen, in denen dann gewisse Dinge abgearbeitet werden. Aber jetzt sprechen wir bei Krisen, du hattest ja eben so ein paar Dinge auch aufgeführt, ja nicht nur von Bränden oder Wasserschäden, sondern auch mal Situationen wie ein Cyberangriff oder Angriff oder eine Führungskraft verunglückt. Also das sind ja alle Szenarien, die ein Unternehmen wirklich in ernste Schwierigkeiten bringen können. Neben dem eigentlichen Schaden. Das hat ja so eine Kettenreaktion. So, worauf gehst du ein? Also sind nicht nur die Brände, habe ich schon rausgehört.
Geht natürlich auch eine Sensibilisierung erstmal, was alles so passieren kann. Na, also wenn gewünscht, dann mache ich auch mit dem Unternehmen vor Ort erstmal so eine Art Brainstorming. Ne? Also was könnte denn eure Arbeit, euren Arbeitsplatz jetzt nachhaltig gefährden? Also so ein Qualitätsmanagement-Kollege würde eher sagen, was sind denn so die Kernprozesse in dem Unternehmen? Und wenn die Kernprozesse maßgeblich gefährdet sind, dann ist auch der Unternehmensfortbestand gefährdet. Ja, und dann macht es vielleicht Sinn, sich im Vorfeld mal darüber Gedanken zu machen, wie ich denn eine entsprechende Situationen meistern kann. Ich kann auch kurz ein Beispiel bringen. Ich habe einen Kunde von mir, der ist in Süddeutschland, Baden-Württemberg unterwegs und der hatte für seine Mitarbeiter eine große Kantine gebaut, dass die alle also Mittagstisch machen. Und die Nachbarunternehmen, damit sich das rentiert, gehen da auch immer hin. Und dann sagt er, Mensch, Volker, wir haben jetzt hier so ein Feuer geübt und ein Starkregenereignis haben wir geübt. Was hast du denn noch so im Portfolio? Und dann habe ich gesagt, du hast doch gerade mal so eine große Kantine gemacht. Ich sage, dann lass uns doch mal eine Lebensmittelvergiftung machen. Ab 14 Uhr brechen deine Leute am Arbeitsplatz zusammen. Und dann wollen wir doch mal gucken, was passiert. Und das muss der Krisenstab lösen. Und das sind alles solche, man kann gar nicht so blöd denken, wie es kommt. Und jeder in dem Krisenstab weiß um seine Position, um seine Rolle und um die resultierenden Aufgaben, damit diese Situation bewältigt werden kann. Und sowas wird vorher geübt. Hinterher sind immer alle ganz beruhigt, weil sie sagen, oh, wenn sowas mal kommt, damit können wir jetzt umgehen.
Ja, und was du sagtest, Brainstorm, wo du es erzählst, mir fallen so viele Dinge ein. Ich denke auch an einen meiner Kunden in Süddeutschland, wo ich eben auch mittags mit meinen Kunden dann zum Essen in die Kantine gehe und denke, ein so offenes Haus, also jeder kann, der auch von extern dort in der Kantine ist, dann einfach den Fahrstuhl nehmen und die vierte, fünfte, sechste Etage fahren. Wie ist es denn eigentlich mit dem Thema Datensicherheit? Ne? Oder sind ja auch alles so Themen? Oder was hatte ich kürzlich in der Situation? Ja, Sicherheit am Arbeitsplatz. Ich kenne das aus vielen Produktionsstätten, wo ich immer vorher sehr gut eingewiesen werde als Gast. Arbeitsschuhe, Schutzbrille, Kittel, Schmuck ablegen. Aber wie ist es im normalen Unternehmen, in einem Verwaltungsgebäude, wo es auch Treppen gibt mit rutschigen Treppen und so weiter? Werden Gäste auf Sicherheitssituationen hingewiesen? Ich kenne es aus Industrieunternehmen, ich kenne es aus Chemieunternehmen. Da muss ich teilweise als Gast richtige Unterweisung anschauen und dann über Multiple Choice auch bestätigen, dass ich es verstanden habe. Aber in anderen Bereichen denke ich auch, guck mal, ich gehe mal gerade quer über den Hof und drei schwere LKWs zischen vor und hinter mir vorbei und keinen interessiert es, ob ich da noch stehe oder liege.
Ja, sind alles offene Türen, die du da ansprichst. Ja. Natürlich, Arbeitsplatzsicherheit gehört auch mit dazu. Also vom Grundsatz kann man auch sagen, dass das Krisenmanagement auch sehr viel verwandte Disziplinen hat. Also Arbeitssicherheit gehört dazu, ohne jetzt im Detail auf die Inhalte jeweils eingehen zu wollen, weil das wird den Rahmen hier bestimmt sprengen. Aber das Business Continuity Management gehört dazu, Umweltmanagement gehört dazu, Qualitätsmanagement gehört dazu, Notfallmanagement gehört dazu und auch Risikomanagement gehört dazu. Und wenn man so will, kann man alle diese Überschriften, die ich jetzt gerade genannt habe, mit dem Krisenmanagement dann unter das sogenannte Resilienzmanagement fassen, weil das ist jetzt so die Widerstandskraft eines Unternehmens dann in Form von Resilienz dann darstellen.
Es hat ja in den letzten Jahren in den Management-Diskussionen auch viel Pro und Contra gegeben um das Thema agile Organisation. Agile Organisationen, die sich ja dadurch auszeichnen, dass sie eben flexibler sind, in viel mehr näherer Beziehung zum Kunden stehen, viel schneller auf Veränderungen eingehen können. Und da sehe ich so Parallelen, weil einige Prinzipien, ich sage nicht, dass jedes Unternehmen agil werden muss, aber einige Prinzipien basieren ja auch auf den Grundannahmen, dass eine Organisation überlebensfähiger ist, wenn sie ihre Flexibilität stärkt. Also wenn Abteilungen, Fachbereiche schneller imstande sind, zum Beispiel auf Marktveränderungen einzugehen. Wir haben es ja gesehen, durch den Ukraine-Krieg waren mit einmal Lieferketten durchbrochen, durch den Suezkanal gab es Wahnsinnsverzögerungen und Organisationen müssen reagieren. Und die eben darauf, ich sag mal, weitestgehend vorbereitet waren, also im Sinne von, wir sind schon ein Stück weit agiler als andere, ist es besser gelungen als in anderen. Oder ich nenne mal noch ein Beispiel. In der Pandemie sagt mir einige meiner Kunden, Armin, wir haben innerhalb von 8 Tagen alle unsere Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet, da war unsere Software aufgespielt und die konnten im Homeoffice arbeiten. Ein anderes Unternehmen sagte mir, Armin, wir waren 2 Wochen nicht imstande, unsere Telefone auf Handys umzurouten, unsere Telefonanlage gab das nicht her, wir waren 2 Wochen von der Umwelt abgeschnitten. Also Ich merke eben, es gibt eine Parallele zwischen so deiner Sichtweise. Du guckst dann sehr stark natürlich unter dieser Krisenmanager-Brille. Ich gucke sehr so unter der Brille desjenigen, der auch propagiert, schafft euch agile Mitarbeitende, flexibel denken und handeln Mitarbeiter. Das heißt aber auch Befugnisse mal ausweiten. Nicht immer alles über den Flaschenhals des CEOs, sondern auch Befähigungen abgeben, um so eine Organisation flexibler zu halten. Sind das Themen, die dich auch betreffen? Oder sagst du, das ist eher Managementlehre, ich beschäftige mich eher mit den, ich sag mal, Brandmeldeanlagen und den Arbeitsschutzmaßnahmen?
Nee, überhaupt nicht. Also rennst du auch eine offene Tür ein. Also der Knackepunkt ist der, dass wenn wir eine kritische Situation im Unternehmen haben und der Krisenstab, der ausgebildete und immer gut geübte Krisenstab, wird dann zusammengerufen und soll dann die Lage meistern, dann sprechen wir hier von einer Parallelorganisation. Also die normale Stablinienorganisation in einem Unternehmen, die ist dann erstmal außer Kraft gesetzt. Jetzt regiert der Krisenstab. Wenn der Geschäftsführer möchte, kann er natürlich er hat ja die oberste Verantwortung, dann kann er natürlich den Krisenstab leiten. Ich würde da immer von abraten. Ich würde mich immer als Geschäftsführer, als Backup so ein bisschen sehen. Aber der Krisenstab mit seinem Leiter und seinen verschiedenen Rollen, Funktionsinhabern, der soll dann in der Lage sein, dieses Ereignis zu managen. Und nochmal, da ist es völlig egal, um welches Ereignis es geht. Ja? Also der Krisenstab ist quasi ein Allheilmittel für ein unvorhergesehenes Ereignis. Also der kann Sturm, der kann Compliance-Thema, der kann Feuer, der kann auch Massenanfall von Verletzten in der Kantine. Also der kann sämtliche Situationen aufgrund der breiten Aufstellung managen. Und die Ableitung nochmal ist auch gesagt, also agile Organisation, das heißt ja nicht, dass der Krisenstab dann nicht in der Lage ist, trotzdem modern zu agieren. Aber das, was wir normal kennen aus dem Betriebsalltag, also wir brauchen eine vollständige Entscheidungsgrundlage, damit wir richtig für das Unternehmen entscheiden können. Wir brauchen vielleicht einen Arbeitskreis, ne? Das ist das typische Deutsche, ne? Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Oder ein Projekt aufsetzen, damit wir dann ein Thema abarbeiten. Das geht im Krisenfall nicht. Das muss schnell sein. Da muss entschieden werden, da muss geführt werden und da muss kommuniziert werden. Das sind die drei wesentlichen Säulen. Hatte ich noch nicht erwähnt. Das, was ich hier erzähle, das basiert natürlich auch so ein bisschen auf einer Norm. Es gibt vor 2 Jahren rausgekommen eine neue DIN ISO 22361. Das ist also eine Norm, die nur für das Krisenmanagement da ist. So ähnlich wie die meisten Unternehmen das auch kennen aus dem Risikomanagement mit der 31.000 oder mit der 27.000 für Informationssicherheit. Aber so gibt es auch extra eine Norm fürs Krisenmanagement. Und ich sage nochmal, Führung, Entscheidung und Kommunikation sind da klar geregelt mit den Anforderungen an die Krisenstabsmitglieder. Und das Unternehmen muss das dann auch vorher wissen, dass es so einen Krisenstab gibt, der dann auch, ich sag nochmal, die Parallelorganisation dann auch moderiert.
Das stelle ich mir eben auch herausfordernd vor, im Vorfeld wirklich bei allen im Zweifel Betroffenen auch das sicherzustellen, dass das auch verstanden ist. Denn ich stelle mir gerade vor, ich bin Krisenmanager, gehe dann an einem Standort in die Büros und sage bitte, ich brauche jetzt alle eure Laptops, wir hatten einen Cyberangriff. Dann sagt mir ein Kollege, da muss ich erst meinen Chef sprechen und der ist gerade im Ausland, den kann ich erst Montag fragen. Also ja. Da muss klar sein, wenn ich als Krisenmanager jetzt alle Geräte sicherstellen muss, dann jetzt. Richtig?
Also triffst du wieder voll ins Schwarze. Ich kann noch mal kurz ein Beispiel bringen. Also wenn ich mit meinem im Feuerwehreinsatz mit meinem Löschzug um die Ecke kommen und da brennt es in einem Industrieunternehmen. Dann kommt der Geschäftsführer auf mich zugelaufen, fair enough, und möchte natürlich dann gleich sagen, was Phase ist. Das höre ich mir natürlich auch an, aber ganz ehrlich, etwas mehr aus Höflichkeit. Weil der, den ich eigentlich wirklich sprechen möchte, ist der Hausmeister. Weil der weiß nämlich, was Phase ist im Unternehmen. Der weiß, in welcher Ecke wo welche Gasflasche liegt. Und ich war selber viele Jahre Geschäftsführer und ich wusste nicht, wo die Gasflaschen alle lagen. Und das wussten andere besser. Und die sind in dem Moment auch viel bessere Auskunftspersonen. Und das sind auch diejenigen, die dann für bestimmte Szenarien auch super wichtig sind. Und in so einem Krisenstab kann es vorkommen, dass es ein Hausmeister dabei ist und vielleicht auch der Einkaufsdirektor. Und dann sagt der Hausmeister dem Einkaufsdirektor, was Phase ist. Ja? Und das muss der Einkaufsdirektor auch erstmal zulassen. Und das ist auch ein Lernprozess für den Krisenstab und überhaupt für die gesamte Organisation, dass es hier nicht um irgendwelche Schulterklappen geht. Es geht nicht um irgendwelche Hierarchien. Es geht nicht um irgendwelche Organigramme, die eingehalten werden müssen, sondern hier geht es um die Sache. Hier geht es nur darum, Schaden so schnell wie möglich von Menschen und von Werten, vom Gebäude, vom Unternehmen als Ganzes abzuwenden. Das ist das Ziel.
Aber jetzt bleiben wir aber bei dem Hausmeister, der ja, ich sag mal, seinen Job hat, weil er eben Fähigkeit hat, sich mit technischen Dingen, Hausanlagen und so weiter gut auszukennen und nicht gerne auf der Bühne steht und große Reden schwingt. Jetzt hat der Hausmeister die Aufgabe, dem Geschäftsführer zu sagen, du verlässt bitte jetzt sofort dein Büro. Wie erlebst du das so bei den Schulungen? Tun die sich nicht auch schwer, schon allein bei den Trockenübungen? Oder sagen die Mensch, Herr Petersen, wie mache ich das denn? Ich kann doch meinem Chef nicht sagen oder meinem Chefchef, dass er jetzt bitte mal sein Büro räumen soll. Also es fordert ja auch ein gewisses Standing, oder?
In solchen Situationen zeigt sich mal die soziale und die Führungskompetenz der, ich sag mal, der obersten Leitung, so wie man das sagt in der Normsprache, der Geschäftsführung. Also ein Geschäftsführer ist gut beraten, wenn er dabei ist, wenn diese Schulung stattfindet, ist gut beraten, wenn er bei der Übung mitwirkt, aber nicht an vorderster Front und auch nicht in seiner Funktion als Geschäftsführer. Sondern er muss das ein Stück weit zulassen, dass seine Mitarbeiter jetzt mal das Zepter übernehmen. Und ein guter Geschäftsführer, was hat der für eine Aufgabe? Der muss dafür Sorge tragen, dass seine Mitarbeiter ihren Job machen können. Das ist die Aufgabe einer Führungskraft und nicht den Job selber zu machen. Und dieses Loslassen von Führungskräften, das ist, da gebe ich recht, da haben viele Führungskräfte noch ein bisschen Optimierungsbedarf, wollen wir es mal höflich formulieren.
Spannend. Ich finde das gerade so faszinierend, dieses Thema, obwohl es ja um etwas Schlimmes geht, nämlich Katastrophen oder wirtschaftliche Krisen, die ein Unternehmen meistern muss. Also keine schönen Situationen, aber etwas, was handelbar ist, wenn man eben die richtigen Maßnahmen ergreift. Jetzt stelle ich mir meine Hörenden vor, wie der eine oder die andere Person sich denkt, ach interessant, über so ein Thema habe ich noch nie nachgedacht. So ging es mir ja auch. Und ich dachte, das passt zwar eigentlich gar nicht zu meinem Ursprungsthema der Kundenzentrierung. Ich bin ja ein Vertriebspodcast, aber irgendwie betrifft das ja viele meiner Kunden und ich bin einfach ein neugieriger Mensch und dachte, frag mal nach. Und was sich wahrscheinlich der ein oder andere jetzt fragt, auch während er das hört, ist, woran erkenne ich denn, ob es in meiner Organisation Bedarf gibt? Was sind dann so die Anzeichen dafür, dass ich mal mit Volker über das Thema sprechen muss? Ist es das abgelaufene Datum auf den Feuerlöschern? Das hoffentlich nicht.
Ja, also ich muss die Frage von zwei Seiten aus beantworten. Die eine Seite ist erstmal die rein juristische Seite. Wir haben seit 2-3 Jahren 2 europäische Richtlinien. Und wie das so ist bei europäischen Richtlinien, die werden ausgerollt auf die Mitgliedstaaten. Und es gibt eine CER-Richtlinie, das ist die für Critical Entities Resilience, also für kritische Infrastruktur. Und eine zweite Richtlinie ist NIS-2-Richtlinie, Network Information Security. Die erste ist eher so für Perimeterschutz, also so Gebäudesicherheit. Und die zweite hat eher so den Schwerpunkt Cyberangriffe. Beide werden ausgerollt und Unternehmen aus bestimmten Größenordnungen und Unternehmen aus bestimmten Wirtschaftssektoren sind jetzt aufgrund der Umsetzung in deutsches Recht, NIS2 ist seit 6. Dezember letzten Jahres scharf geschaltet, Kritisgesetz kommt noch in diesem Jahr, gehe ich fest von aus, dann sind diese Unternehmen, die sich dort bewegen in diesen ausgesuchten Wirtschaftssektoren, zum Beispiel Energiewirtschaft, zum Beispiel Medizin, Gesundheit und so weiter, dann sind die genötigt, sich entsprechend vorzubereiten. Also die müssen das sogar juristisch. Also wer die gesamte politische Lage sieht, der weiß, offensichtlich ist da auch Handlungsbedarf. Das ist mal die juristische Sache. Aber unabhängig davon, ob ein Unternehmen jetzt wirklich zu diesen Wirtschaftssektoren oder nicht gehört, ein verantwortungsvoller Geschäftsführer, der wird das auch in jedem Fall in seinem Unternehmen umsetzen. Ein bisschen größer und ein bisschen kleiner, je nachdem, wie das Gusto ist. Auch aus persönlichen Haftungsgründen wird ein Geschäftsführer schon, wenn er clever ist, darauf achten, sowas zu machen. Wir haben eine Schadenminderungspflicht von Versicherungen. Ein Geschäftsführer zu mir sagt, Petersen, wenn das bei mir brennt, rufe ich die Versicherung an, die regeln das. ganz ehrlich, Armin, die Versicherung habe ich noch nicht gesehen, die nächste Woche 12 Millionen Euro für die abgebrannte Halle überweist. Die gibt's nicht. Also wir haben eine Schadenminderungspflicht als Versicherungsnehmer, wie jeder von uns zu Hause auch. Und da wird die Versicherung komische Fragen stellen. Und natürlich auch kaufmännische Sorgfaltspflichten. Und das gehört auch mit dazu. § 43 Absatz 2 GmbH-Gesetz. Ein jeder Geschäftsführer muss sorgfältig sein in seinem Business. Und wenn er sich nicht um dieses Thema kümmert, dann behaupte ich mal, war er nicht sorgfältig. Zu meinen Kunden gehören Industrieunternehmen, Sicherheitsdienstleistungsunternehmen, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, ein Kindergartenverbund mit 40 Kindergarten und 700 Mitarbeitern. Die Spannbreite ist so groß und jedes Unternehmen sollte sich darauf vorbereiten, was mache ich im Falle, wenn?
Also glaub mir eines, Holger, ich mit meinen zwei Angestellten werde mir nach unserem Gespräch nochmal gründlich Gedanken machen, worauf kann ich noch achten oder wir auch achten. Ich werde mit meinen beiden Kolleginnen dann auch nochmal zusammensitzen und sagen, hey, lass uns mal überlegen, was passiert denn? Ich musste gerade auch dran denken, wenn du es erzählt hast, es gibt Unternehmen in meinem Kundenkreis, ein Kunde, zwei Geschäftsführer, kommen zu einer Abendveranstaltung, trinken beide, jeder, ich sag mal, eine halbe Flasche Weißwein oder Rotwein, steigen zusammen in ein Auto und fahren wieder zurück. Ich habe andere Kunden in meinem Kundenkreis, da würden die Geschäftsführer nie mit einem Auto kommen, zusammen. Ja, und schon gar nicht, wenn dann auch noch Alkohol getrunken wird. Wir werden immer sagen, wir reisen mit zwei verschiedenen Fahrzeugen an. Falls einem was passiert, ist der andere noch im Stand, das Unternehmen weiterzuführen. Ne? Also ich merke, dass selbst, ich sag mal, gestandene Geschäftsleute, und du sprichst eben das Kaufmannsgesetz an oder das Recht oder die Pflichten, selbst in solchen Dingen merke ich, dass das unterschiedlich gehandhabt wird. Und ich glaube, da ist viel Luft nach oben. Wir haben jetzt viel über Brand gesprochen, Naturkatastrophen, aber eben, was auch immer wieder heute jetzt in dem Gespräch gefallen ist, ist das Thema Cyberangriff. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Unternehmen, ich sag mal, da in der Grauzone, also nicht öffentlich bekannt, schon Opfer von Cyberangriffen sind und was es bedeutet. Allein ich habe darunter gelitten, als vor kurzem durch Bauarbeiten hier zwei Tage unser Internet lahmgelegt wurde. Ja, natürlich kannst du das irgendwie über mobile Daten für ein, zwei Personen abfedern. Aber was wäre, wenn wir Programmierer hätten, die täglich im Zugriff wären von und so weiter? Das hätte uns erheblichen Schaden verursacht. Nicht? Und da nicht mal einen Plan B zu haben, also macht mich nachdenklich. Und durch unser Gespräch bin ich sicherlich noch nachdenklicher geworden. Nochmal die Frage. Ich habe ja viel Mittelstandskunden. Ich denke, wer in der chemischen Industrie tätig ist, wer stark im behördlichen Bereich tätig oder angesehen ist, wer mit Privatkunden zu tun hat, Lebensmittel, der ist durch Gesetzgebung schon sicherlich sehr stark auf der wachsamen Seite. Aber ich sage immer, der kleine Hidden Champion, der Maschinenbauer irgendwo im Hessischen, hinter den sieben Bergen, der mit seinen 80 Angestellten eine Produktion hat und irgendwie Zulieferer ist für die Nähmaschinenindustrie, keine Ahnung. Worauf kann und sollte der achten? Wo sagst du, prüf mal die zwei, drei Punkte und für dich mal die Frage zu beantworten, solltest du darüber mal Gedanken machen?
Die kritischen Prozesse im eigenen Unternehmen nochmal klar definieren. Was muss mindestens da sein, damit wir einigermaßen den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten können? Sind wir in der Lage, wenn kein Strom da ist, und das ist das große Bottleneck, und wir haben das jetzt in Berlin, eingangs hattest du es gesagt, in Berlin waren 100.000 Leute, 45.000 Haushalte, Und jetzt kommt's, circa 2000 Unternehmen eine Woche lang ohne Strom. Also ich weiß nicht, ob die jetzt auch alle vorbereitet waren auf so eine Situation. Wohl dem Unternehmer, der sich vorbereitet hat. Und auf was soll ich mich jetzt genau vorbereiten? Auch ich sollte mir wirklich überlegen, welches sind meine 4, 5 wirklich Kernleute, die ich brauche, damit ich den Laden schmeißen kann, wenn die anderen nicht mehr kommen. Können vielleicht, weil das Unternehmen gar nicht mehr zugänglich ist, massiver Sturm, Regen oder sonst irgendwas. Wie kriege ich also das Wesentliche in meinem Unternehmen noch organisiert, damit ich die Phase überbrücken kann?
Also das war nochmal eine schöne Zusammenfassung. Ich musste gerade dran denken, wir haben gestern mit unserer Tochter gesprochen, die lebt in Ohio mit ihrer Familie, USA, und sagte, ja, bei uns hat es auch viel geschneit, zum Glück noch keinen Stromausfall. Also das planen die schon mit ein, sobald es länger schneit, dass natürlich dann das Stromnetz da zusammenbricht. Und da denke ich, meine Herren, also wäre hier für uns undenkbar. Also Berlin steckt uns ja alle noch in den Knochen, auch wenn die meisten von uns ja wahrscheinlich gar nicht betroffen waren. Also überlegen, wer sind die wichtigsten Personen und was sind so die Szenarien, die nicht eintreten dürfen. Ich habe es zum Glück als jemand, der von jeher auch dezentral gearbeitet hat, leicht. Ich kann meine Unterlagen, die ich brauche, einschließlich meines Podcast-Equipments, in eine Tasche packen und bin damit überall dort, wo ich WLAN und Strom habe, arbeitsfähig. Setzt natürlich voraus, dass ich aus dem Stromausfallgebiet herauskomme mit meinem E-Auto und nicht vorher geladen habe. Aber ich glaube, ich gehöre noch zu den Unternehmerinnen und Unternehmern, die eben relativ unabhängig davon arbeiten, aber alle, die Produktion haben, die einen größeren Stamm an Mitarbeitern haben, die Immobilien haben, die auch gefährdet sein können durch Naturkatastrophen, sollten darüber sprechen. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, ich möchte dir noch Gelegenheit geben, auch ganz kurz deine Bücher mal zu erwähnen. Du hast ja auch schon zwei Bücher über dieses Thema geschrieben.
Ja, mitgeschrieben, ja. Ich habe einmal mitgeschrieben an einem Buch, das ist ein Leitfaden zur Umsetzung der ISO 22361, denn ich weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, als ich Geschäftsführer war, also mit Normen muss man jetzt nicht unbedingt, ne? Schon gar nicht mit Normen, die also Prozesse beschreiben, also technische Normen okay, aber Normen, die Prozesse beschreiben, die brauche ich jetzt nicht unbedingt immer so als Geschäftsführer. Da habe ich natürlich so vom Grund her erstmal so eine kleine Abneigung, ne? Dass mir andere erzählen, wie spät das ist und ich soll die Prozesse so und so formulieren und so, weiß ich nicht. Und da weiß ich schon, wenn ich so mit so einer Norm komme und so Krisenmanagement-Norm 22361, dann kriege ich ein gewisses Skepsis bei meinem Gegenüber. Und daher haben wir mal in einer Autorengruppe von verschiedenen Spezialisten zu diesem Themenbereich haben wir uns zusammengesetzt und haben da einen Leitfaden erstellt, wie Unternehmen mit drei unterschiedlichen Größengruppen, große Unternehmen, mittlere und kleinere Unternehmen, sich dem Thema nähern können, sodass das auch ein bisschen adressatenbezogener ist und basierend auf der Norm, damit man auch nicht ganz so vor diesem riesen Normenwerk steht. Und das zweite Buch, was ich mitgeschrieben habe, ist so meine Erfahrung aus dem Krisenmanagement, ein krisenfestes Unternehmen. Auch ein sehr spannendes Buch, weil das wirklich Facetten aus verschiedensten Betrachtungen auf ein Unternehmen bringt. Stellen Sie vor, ihr setzt euch in einen Helikopter, guckt auf das Unternehmen runter und dann seht ihr, was das für ein buntes Wimmelbild wird. Und das ist sehr spannend gemacht und da durfte ich auch zwei Kapitel mit dazu beitragen.
Prima. Volker, wenn du magst, schick mir die beiden Buchtitel nochmal zu, dann verlinken wir in den Shownotes dazu und dann haben alle jetzt schon mal Futter für die nächste, ich würde fast sagen, für den nächsten Stromausfall, aber das wünsche ich natürlich keinem. Volker, ja, du, wie immer, 30 Minuten ruckzuck vergangen. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie ein erwachsener Zuschauer bei der Sendung mit der Maus, weil das betrifft ja auch ganz viele Erlebnisse, die ich schon hatte, weil ich in vielen Unternehmen als Gast schon Einblick nehmen durfte, sowohl in die Verwaltung als auch in die vielen Kantinen, aber auch in die Produktion. Und dann bekomme ich ja auch mal Hinweise, worauf ich zu achten habe, was ich nicht zu tun habe, was ich zu tun habe hinsichtlich Sicherheit. Aber wir haben ja auch das Thema noch ausgeweitet hinsichtlich Cyberangriff, hinsichtlich Handlungsfähigkeit durch Rollenklärung im Führungsbereich. Nicht nur im Notfall, sondern auch, falls mal jemand ausfällt und wir müssen eben arbeitsfähig bleiben. Ich fand das ausgesprochen spannend und ich hoffe und denke, dass es für viele hier nochmal ein Hinweis war, achtet auf eure Sicherheit, denn es geht um die Aufrechterhaltung eurer Betriebsfähigkeit. Volker, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Spaß weiter bei all deinen Beratungsprojekten und möglichst wenig Einsätze bei der Feuerwehr, auch wenn du das mit Herz und Blut machst. Aber gibt es irgendwie einen Spruch wie bei den Bergleuten, Glück auf unter Feuerwehrleuten?
Gott zu Ehr, dem Nächsten zur Wehr.
In dem Sinne, Volker, danke, dass du da warst. Schöner Abschluss und dir alles Gute.
Ja, ich danke auch.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.